Ich sagte vorhin, ich würde die Predigt überschreiben mit dem Begriff Kreuzträger. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie ein Kreuzträger, weiß ich nicht, was Sie antworten würden. Vielleicht würde es damit zusammenhängen, was Sie damit in Verbindung bringen. Kreuz, da gibt es das große, hölzerne, schwere, an dem Jesus hing. Ich sehe hier aber in den Bänken keine großen Kreuzbalken, also das trifft's nicht. Aber Kreuzträger gibt es schon, diese kleinen silbernen oder goldenen Kreuze, die vielleicht aus unserem Kragenausschnitt herausschauen, die wir zum Schmuck tragen. Damit wären wir vielleicht schon einer Aufforderung des Predigttextes nachgekommen. Nehmt euer Kreuz auf euch. Oder auch nicht. Es geht im Text Markus 8, die Verse 31 bis 38, zuerst um die Leidensankündigung, die erste Leidensankündigung Jesu, dass er nach Jerusalem geht, um zu sterben. Und darum, was Nachfolge bedeutet. Ich lese uns Markus 8, ab 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit der Text. Jesus erklärt hier seinen Jüngern, was passieren wird. Er wird nach Jerusalem hinaufgehen, er wird leiden und sterben, aber auch auferstehen. Petrus ist ja immer einer derjenigen gewesen, die ein bisschen vorn dran waren, der kann das einfach nicht akzeptieren. Es passt nicht in seine Vorstellung von dem Christus Gottes. Und so sagt er zu Jesus, dass das nicht Gottes Wille sein kann, dass das bloß nicht passieren soll. Und Jesus weist ihn zurecht mit den Worten: Geh hinter mich, du Satan. Welch harte Worte Jesu an seinen Jünger Petrus. An einen, der Jahre mit Jesus durchs Land gezogen war, einem, der eine Menge hat aufgegeben hatte, der bis hierher eigentlich klaglos mit Jesus ging. Zumindest habe ich nichts gefunden, was auf eine Klage Petrus hindeutet. Und wenn wir ein paar Verse weiter vorn im Markus-Evangelium lesen, dann ist Petrus der, der auf die Frage, was meint ihr, wer ich bin, bekennt: Du bist der Christus. Also der, auf den das Volk Israel wartete, der, der die Königsherrschaft wieder aufrichten sollte. Verständlich, wenn Petrus einschreitet. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. In Matthäus heißt es sogar noch etwas härter: Da fuhr Petrus Jesus an. Gott bewahre dich. Herr, das widerfahre dir nur nicht, so heißt es in Matthäus. Keine Ahnung, was Petrus erwartete. Ein mächtiges Volk Israel unter der Königsherrschaft Jesu? Oder war es vielleicht der Gedanke, das geht nicht. Den Heiligen Gottes töten, das geht nicht, das passt doch nicht. Er hatte verstanden, Petrus, und bekannt, dass Jesus der Sohn Gottes, der Gesalbte, der Retter ist. Aber er stellte seine eigenen Vorstellungen und Pläne vor die Pläne Jesu oder besser vor den Heilsplan Gottes. Deshalb die harte Rede Jesu, deshalb trete hinter mich, du Satan. Aber Jesus schickt Petrus nicht weg. Auch jetzt hält er an seinem Jünger fest, obwohl das, was er erwartet, was er von Jesus verlangt, nicht geht. Die harte Reaktion hat sicher was damit zu tun, dass wir Jesus nachfolgen sollen und nicht Jesus Vorschriften machen sollen. Dass wir hinter Jesus herlaufen sollen und nicht unsere Pläne in der Art verwirklichen, dass Jesus ein klein wenig mittun darf. Und mit dem Satz oder mit dem Ausspruch, du Satan, bezeugt Jesus eigentlich nur, wo es herkommt. Das ist nicht Gottes Wille, was Petrus sagt. Das kommt vom Teufel. Und so tritt hinter mich. Nicht verschwinde, geh mir aus den Augen, sondern nur tritt hinter mich. Gott hat einen Plan für diese Welt. Für dich, für mich, für uns alle. Und das ist gut so, denn er hat einen besseren Überblick. Und er, Gott, garantiert uns, dass er uns ans Ziel bringen kann. Unsere menschlichen Pläne und Vorstellungen greifen dabei weitem zu kurz. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern und den Menschen, die bei ihm waren, was er unter Nachfolge versteht. Will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, der opfere sein Leben für mich und mein Wort. Also, Entschuldigung, aber das Prinzip, wie man erfolgreich Werbung macht, hat Jesus nicht wirklich verstanden. Die guten Seiten muss man doch aufzeigen und die schlechten verschweigen, sonst reagiert doch dort keiner drauf. Wäre es nicht gescheiter gewesen, zum Beispiel sowas zu sagen wie in Lukas 22, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thronen? Oder Johannes 14, ab Vers 2, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wisst ihr, Jesus macht uns keine falschen Versprechungen. Nein, Jesus sagt uns die Wahrheit und das, was er sagt, das wird eintreffen. Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge heißt nicht, dass wir den Himmel auf Erden haben, das Paradies hier anfängt oder wenigstens das Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließt. Jesus nachfolgen, das bringt das eine oder andere Leid hervor, die eine oder andere Ablehnung. Wie geht das nun, Nachfolge? Als erstes sagt Jesus, der verleugne sich selbst. Also andere verleugnen, das fällt mir ein, wie das funktioniert. Das ist zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt und der Kollege sagt, sag mal, dass ich nicht da bin. Dann habe ich den anderen verleugnet. Aber sich selbst verleugnen? Seitdem ich auf Arbeit ein Telefon stehen hat, das anzeigt, wer anruft, stehe ich in der Versuchung, mich selbst zu verleugnen, also nicht ranzugehen. Eigentlich verleugne ich ja nur meine Anwesenheit. Oder wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann möchte ich mich auch verleugnen. Der unausgeschlafene Typ mit dem wirren Haar, das kann ich nicht sein, das will ich nicht sein. Nun, zum Glück gibt es dafür Wasser und einen Kamm und so weiter. Mich selbst verleugnen, was heißt das nun? Ich denke, hier geht es um unser Wollen, um meine Pläne, meine Ziele. Also Selbstverleugnung ist dann, meine Wünsche, meine Pläne zugunsten anderer Pläne aufzugeben. Ganz konkretes, aktuelles Beispiel. Mein Plan für heute Nachmittag sah vor, auszuruhen, nichts zu tun, vom Fernseher abzuhängen, wobei da kommt eh nichts Gescheites. Leider ereilte mich am Donnerstagabend ein Anruf, ob ich eine Predigtvertretung heute Nachmittag übernehmen könnte. Ehrlich, ich habe mir Mühe gegeben, einen stichhaltigen Grund zu finden, abzulehnen. Meine Pläne nicht über den Haufen zu werfen, meine Pläne für andere Dinge zu opfern. Ich habe es da relativ schwierig. Als ich Gott vor ein paar Jahren, oder vielleicht sind es mittlerweile Jahrzehnte, fragte, was ich tun soll, was sein Plan für mich ist, gab er eine ganz konkrete Antwort: Du aber predige zur Zeit und zur Unzeit. Ich komme da nicht raus. Meine Pläne hinter die Pläne Gottes zurückstellen, kann manchmal anstrengend sein, wenn es heute Nachmittag auch eher eine Zeitfrage ist. Selbstverleugnung heißt, meine Wünsche, Pläne, Ziele nicht an erster Stelle stehen zu lassen, sondern Jesus mit seinem Plan an erster Stelle in meinem Leben zu haben. Früher trug ich eine Zeit lang ein Armband mit den aufgestickten Buchstaben W.W.J.D. Ich versuche es nicht mit dem Englischen, das geht eh bloß schief. Auf Deutsch, was würde Jesus tun? Die vollkommene Selbstverleugnung lebte Jesus uns vor. Von ihm lesen wir in Philipper 2, er, Jesus, war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Jesus hat sein Leben im Himmel bei Gott losgelassen, um Mensch zu werden. Aus Liebe zu uns kam er in diese Welt und nicht nur, dass er starb am Kreuz. Und nicht nur in diese Welt, sondern er starb für uns am Kreuz. Er legte das Privileg, in Gottes Welt zu sein, ab und kam zu uns Sündern. Selbstverleugnung heißt, die Möglichkeiten, die wir haben, für Gottes Pläne zu benutzen. Da kann es sein, dass man mal Zeit opfert. Da kann es sein, dass man vielleicht den neuen Monitor für den Computer nicht kauft, weil der alte geht ja noch und das Geld einen Bedürftigen gibt. Da kann es sein, dass man sich eben nicht bequem auf dem Sofa macht, sondern dass man losgeht und Not anderer lindert. Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen, lässt sich vielleicht nicht immer genau trennen. Um das Kreuz zu tragen, ist sicher eine gehörige Portion Selbstverleugnung notwendig. Denn unser menschliches Wesen haftet nun mal an, dass wir immer wieder denken oder sagen oder unser Tun uns verrät: Erst komme ich, dann komme ich nochmal und gleich noch einmal. Dann kommt mein Esel und dann kommt eine Weile nichts. Und dann schauen wir mal, wer dann kommt. Es dreht sich mehr oder weniger alles um uns selber. Als Christ wollen wir Jesus nachfolgen. Und das heißt eben, er kommt zuerst. Dann kommt nochmal er und dann nochmal er. Und nochmal er, und ich könnte bis zum Ende des Gottesdienstes so weitermachen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Für Jesus war das ganz wörtlich. Er sollte den Querbalken seines Kreuzes zur Hinrichtungsstätte tragen. Jesus hätte mit Sicherheit anders gekonnt. Feuer vom Himmel fallen lassen. Mit Hilfe der himmlischen Herrscher seine Peiniger platt machen. Es ist ihm definitiv nicht leicht gefallen, ans Kreuz zu gehen, aber er tat es trotzdem. Matthäus 26, 39 können wir lesen: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war nicht nur unbequem und anstrengend. Sterben für die Menschen, die ihn ablehnen, für einen Petrus, der ihm Vorschriften machen wollte, der Jesus in seine Pläne einspannen wollte und der ihn verriet. Für solche Menschen nahm Jesus sein Kreuz auf sich und ging ans Kreuz. Wie sieht das nun mit unserem Kreuz, mit dem Kreuz auf uns nehmen aus? Vor einigen Jahren hatte ich an meiner Arbeitsstelle einen Mitchristen. Und diesen Kollegen haben meine anderen Kollegen im wahrsten Sinne des Wortes fertig gemacht, weil er sich geweigert hatte, Software einfach mit nach Hause zu nehmen, zu installieren und dann die CDs, Disketten oder was immer es damals war, wieder mitzubringen. Er sagte: Nein, ich kaufe meine Software. Mein Kreuz, meine Selbstverleugnung war an der Stelle: Was mache ich jetzt eigentlich? Das mache ich doch genauso. Aber wenn ich da jetzt den Mund aufmache, dann machen sie uns ja beide fertig. Heute kann ich sagen, zum Glück habe ich meine Selbstverleugnung nicht falsch praktiziert und zum Glück habe ich mein Kreuz, was wirklich nicht ein Kreuz war, auf mich genommen. Als ich sagte, und ich mache das genauso, erfolgte ein großes Schweigen auf Seiten meiner Kollegen. Wenn wir Jesus nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen, dann hat es Auswirkungen in dieser Welt. Oder anders formuliert, Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Der Begriff Feind wird gerade in Europa neu definiert. Vielleicht trifft der Begriff Feind uns ja auch nicht. Ich sage immer, ich habe keine Feinde. Aber stimmt das wirklich so? Was ist mit unseren Nächsten, mit denen, die uns begegnen und uns in mancher Weise das Leben schwer machen? Denen immer mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen, fällt doch leicht, oder? Wie ist es mit dem Arbeitskollegen, der nervt, weil er viel besser weiß, wie ich meine Arbeit machen soll? Oder mit dem Verwandten, der mich tief verletzt hat? Womöglich hat er es auch noch mit Absicht getan. Oder dem, der bei mir Schulden hat? Kann ich die einfach so ihm erlassen? Oder ziehe ich die Daumenschrauben an, damit er endlich zurückgibt? Nicht auf mein Recht zu bestehen, sondern gnädig zu sein. Vielleicht sind das die Kreuze für uns, die Momente, wo es um Selbstverleugnung geht. Nicht unser Wollen von anzustellen, sondern zu fragen, Jesus, was willst du? Wir sollen nicht krampfhaft versuchen, unser irdisches Leben festzuhalten, denn dann werden wir es verlieren, sagt Jesus weiter. Wenn sich bei uns alles nur um das Hier und Jetzt dreht, werden wir das ewige Leben verpassen. Wenn wir nur unser irdisches Leben im Blick haben, krampfhaft daran festhalten, werden wir es verlieren. Wenn wir aber wegen Jesus und seinem Wort unser Leben verlieren, gewinnen wir ewiges Leben. Sicherlich ist das auch wortwörtlich zu verstehen, also wegen dem Christsein getötet zu werden. Aber auch da, wo wir Dinge aufgeben, werden wir uns Schätze im Himmel sammeln. Da, wo wir uns mit all unseren Wünschen und Plänen hinten anstellen, werden wir erleben, wie Jesus uns zur Seite steht. Und was nützt es? So sagt Jesus weiter, wenn ich die ganze Welt gewinne. Was nützt es, zu den 10 reichsten Personen des Planeten zu gehören oder Macht über den größten Teil der Menschheit zu haben? Wir werden nichts mitnehmen, wenn wir aus dieser Welt abberufen werden. Eine Warnung. Wenn wir so leben, laufen wir Gefahr, Schaden an unserer Seele zu nehmen. Und selbst wenn ich die ganze Welt hätte, hätte ich vor Gott nichts vorzuweisen, denn sie ist sein Eigentum und uns nur zur Verwaltung überlassen. Und dann kommt noch was mit Schämen. Wie ist es mit dem Bekenntnis zu Jesus? Erzählen wir den Menschen in unserem Umfeld von dem, was Jesus uns ist, wer er ist, was er für uns getan hat? Oder schweigen wir, weil wir Ärger befürchten oder sie über uns lachen werden, uns ausgrenzen? Schämen wir uns wegen der Botschaft Jesu oder wegen ihm als unseren Herrn? Als vor vielen Jahren ich einmal nur halbe Tage arbeiten gehen brauchte, weil man nicht mehr Geld für mich übrig hatte, kam einer der Doktoren an der Bergakademie auf mich zu und sagte, ich muss mal mit Ihnen reden. Und der erste Satz oder die erste Frage, die er mir stellte, war, Herr Regels, wie machen Sie das eigentlich mit einem halben Gehalt? Ja, was antworte ich jetzt? Ehrlich wäre zu sagen, ich weiß, dass Gott für mich sorgt und ich erlebe das jeden Tag aufs Neue. Aber meine erste Antwort war, nun ja, unsere Ausgaben, unsere Wünsche, unsere Erwartungen von den Dingen, die wir brauchen, sind nicht so groß, kann man relativ kostengünstig leben. Das trifft es nicht. Zweiter Versuch. Ich habe ein sparsames Eheweib geheiratet. Auch nicht falsch. Aber das trifft es doch nicht. Ehrlich, ich hatte Angst, wie er reagieren könnte. Aber in mir reifte der Gedanke, Andreas, du solltest vielleicht doch Farbe bekennen, weil es ist doch ganz anders. Und so sagte ich diesem Doktor, dass ich an Gott glaube und dass ich erlebe, wie der für mich sorgt, für meine Familie, auch mit einem halben Gehalt. Keine Ahnung, was der darüber gedacht hat, weil er hat sich dazu nicht geäußert. Das Einzige, was er dann sagte, ja, was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ich habe einen halben Arbeitsvertrag für Sie, ab nächsten Monat dürfen Sie wieder ganz kommen. Wisst ihr, sich dieser Botschaft vom Gottessohn, der in diese Welt kam, um zu sterben, damit wir leben können, sich dieser Botschaft zu schämen, ist das Falscheste, was wir tun können. Denn Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er genau dies tat, in diese Welt kommen, um unsere Schuld zu bezahlen, damit wir leben können. Bekennen wir das in dieser Welt? Wenn ja, dann ist es gut, denn dann will sich Jesus auch zu uns bekennen vor seinem Vater. Wisst ihr, es geht ja nicht nur um unser Leben hier in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir hier gut durchkommen. Es geht nicht darum, dass wir aus Angst alle Register, alle Hebel ziehen, um irgendwie uns in alle Richtungen abzusichern. Das ist zwar menschlich, aber Sicherheit kann nur Gott bieten. Ja, Nachfolge heißt so manches Ding in dieser Welt aufgeben. Nachfolge heißt, den Menschen in meinem Leben demütig zu begegnen, aller Diener zu sein, so wie es Jesus es uns vorgelebt hat. Faszinierend tut mich dann immer wieder, wie ich erlebe, wenn ich meine Pläne, meine Wünsche, meine Vorstellungen vom Leben hinten anstelle, wie dann manchmal Jesus um die Ecke kommt und manches von den Dingen, die ich wünsche, plane, die ich gerne hätte, einfach geschehen lässt, wahr werden lässt. Mir manches schenkt und manches vielleicht auch vorenthält, weil er weiß, was für mich gut ist, was ich gerade brauche. Und manches muss er mir vielleicht vorenthalten, weil es mich gefangen nimmt und weg von ihm. Und ja, mir ist etwas mulmig, wenn ich an das derzeitige Geschehen in Europa denke. Aber egal, wie viele Putins oder wie alle sie heißen mögen, noch kommen. Eins sollten wir nicht vergessen. Dieser Text endet damit, dass Jesus sagt, er kommt wieder mit der Schar der heiligen Engel. Und dann ist es die Frage, haben wir uns hier und jetzt zu ihm bekannt, indem wir uns selbst verleugnet haben, indem wir das Leid ertrugen, welches unser Bekenntnis uns einbrachte? Haben wir geduldig unser Kreuz hinter ihm hergetragen, so wie er es uns vorgelebt hat? Haben wir ihm vertraut, alles auf ihn gesetzt, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen, manches nicht gut finden, was uns widerfährt? Ihm vertraut, dass er es gut mit uns meint, dass er ein Ziel hat, nämlich die Ewigkeit bei ihm und dem Vater zu verbringen. Wie macht man das nun? Wie entscheide ich denn nun, welche Pläne, welche Ziele sind die richtigen? Wir dürfen in seinem Wort forschen, was es aussagt, oder schauen, wie Jesus gehandelt hat. Und dann dürfen wir mit Jesus im Gespräch bleiben, ihn bitten, dass er uns zeigt, was jetzt konkret für uns dran ist, was das ist, was er von uns erwartet. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, damit er uns Klarheit verschafft, ganz klar und deutlich zeigt, was jetzt drin ist, dran ist. Letzter Gedanke, habe schon wieder viel zu lang geredet. Und ich glaube auch, der Abschnitt, der vorhin gelesen wurde, 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, kann uns ein Stück dabei helfen. Denn was wir aus Liebe tun zu Gott und unserem Nächsten, das kann eigentlich nicht falsch sein. Aber, wie hieß es dort? Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Spätestens bei den letzten Dingen komme ich an meine Grenzen. Aber wir sind nicht allein, sondern wir dürfen das, was Jesus uns ist, was er uns gibt, nämlich die Liebe Gottes, die er ganz einfach ans Kreuz geschrieben hat. Diese Schuldbezahlung, die Jesus geleistet hat, diese Riesenliebe unseres himmlischen Vaters zu uns, dürfen wir A, erfahren und B, an unsere Nächsten weitergeben und damit zu Kreuzträgern werden, zu Menschen, die Gott in der Welt groß machen, auch wenn wir dafür manches aufgeben oder erdulden müssen. Wisst ihr, wie das Matthäus-Evangelium endet? Ich hoffe, es wissen einige. Matthäus 28, Vers 18 geht's los mit: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, sagt Jesus. Wisst ihr, Jesus ist der, der die Macht hat. Nicht ein Putin oder wie sie alle heißen, sondern Jesus hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt dieser Jesus zu uns: Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich wünsche Ihnen, sicherlich mir auch, dass wir in dieser Woche erleben, wie der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, uns zur Seite steht, uns nicht loslässt, heute und bis ans Ende dieser Welt. Amen. Wir singen.